und herzlich willkommen. Ihr hört wieder mal die Flimmerstunde. Ich bin immer noch Julia und mit mir im Studio ist immer noch Franzi. Hallo Franzi.
Hallo.
Wir machen heute osteuropäische Märchen. Und das ist das eine. Das zweite ist, die sind auch noch alt. Wir haben einen von 65 und drei Filme aus den 80er Jahren geschaut. Das liegt daran, dass das natürlich Filme aus meiner Kindheit sind. Und ich habe dich jetzt damit so überredet, die mal anzuschauen, diese Filme. Bevor wir näher drauf eingehen, Franzi, so ganz allgemein, wie ging es dir mit diesen alten osteuropäischen Märchenfilmen? Das war ja Erstsichtung für dich bei allen, oder?
Ja. Ehrlich gesagt habe ich gemerkt, dass ich, glaube ich, nicht so viel. Also, ich habe jetzt nicht gedacht, boah, jetzt gucke ich den unbedingt. Also, ich hatte jetzt nicht so
euphorische Gefühle.
Genau.
Ja.
Aber ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil mich diese Cover irgendwie nicht so ansprechen. Also hier liegen die DVDs vor mir. Ich weiß nicht, woran es lag. Keine Ahnung.
Du bist da nicht osteuropäisch erzogen worden.
Also ich bin zum Beispiel auch jetzt nicht mit drei Haselnüsse für Aschenbrödel aufgewachsen. Also ich bin jetzt nicht jemand, die jetzt sagt, ich muss den jetzt aber jedes Jahr zu Weihnachten gucken. Vielleicht fehlt mir da auch deshalb so ein bisschen eine Prägung.
Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das nicht auch so ein ostdeutsches Ding ist. Also habe ich noch nie nachgeforscht, aber.
Könnte sein. Also ich weiß, drei Haselnüsse für Aschenbrödel läuft bei uns im Fernsehen, aber wir sind jetzt nicht diejenigen, die gucken, wann läuft der jetzt wo. Ist einfach irgendwie anscheinend an mir vorbeigegangen. So. Ich weiß nicht, wieso.
Na, wie gesagt, das können wir jetzt auch nicht klären, müssen wir auch nicht klären. Ich glaube halt, dass insgesamt nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, der sozialistischen Regionen Europas, dass dann halt der Fokus auch so ein bisschen weggegangen ist von den Märchen. Ich kann mich erinnern, dass viele im Fernsehprogramm liefen, auch auf dem ZDF zum Teil, die tschechischen Märchen. Und natürlich bei uns in der Flimmerstunde, samstags 14 Uhr, wer sich noch erinnern kann, ist auf jeden Fall, müsste wahrscheinlich so mindestens über 40 sein aus dem Ostblock. Damit bin ich halt groß geworden, das ist meine Prägung. Ne? Also ich war 11, als die Wende war. Das hat meine ganze gesamte Kindheit sozusagen begleitet. Und danach ist das wahrscheinlich, ich kann es mir vorstellen, so ein bisschen aus dem Fernsehen verschwunden auch. Die tschechischen Sachen sind vielleicht immer noch mal gelaufen, keine Ahnung, aber die russischen nicht. Interessant ist aber bei dem russischen Film Abenteuer im Zauberwald oder Federchen Frost, das ist der älteste, den wir heute vorstellen, das ist ein Film, den ja auch noch meine Mutter, die er auf jeden Fall als erstes nennen würde, wenn es um russische Märchen geht. Ich habe das Gefühl, den kennen wirklich alle. Ab 40. Also drunter dann nicht mehr. Möglicherweise. Dann aber die Großmütter und Großväter, wenn die das mit den Enkeln geschaut haben, kann ich mir vorstellen, dass das noch so ein bisschen tradiert ist. Aber eben im westlichen Bundesländern glaube ich eher nicht. Russische Filme definitiv nicht. Kann ich mir vorstellen.
Also aber Väterchen Frost als Figur kenne ich tatsächlich schon, weil wir haben so eine Figur immer an Weihnachten stehen. Die ist, glaube ich, sogar original aus Russland, weil wir tatsächlich drei Au-pair-Mädchen hatten aus Russland. Und irgendwie hat...
Die haben nicht mit euch die russischen Filme geguckt?
Nee, irgendwie kam meine Mutter dann dazu, dass sie mir erzählt hat, das ist Väterchen Frost und dann gibt es noch irgendeine Frau, habe ich jetzt, oh Gott, den Namen vergessen. Und die stehen halt immer an Weihnachten bei uns auf dem Schrank, deswegen kenne ich den Namen.
Snegurochka.
Genau.
Schneeflöckchen.
Genau, das kann sein. Deswegen kenne ich eben den Namen, aber ich wusste nicht, dass es einen Film dazu gibt. Nee, unser Au-pair-Mädchen hat uns, ich weiß noch, Romeo und Julia erzählt und keine russischen Filme gezeigt.
Wobei das Ballett von Tschaikowski, Romeo und Julia, das ist ja, also ein Ballett sowieso ist ja auch was ganz typisch Russisches. Tschaikowski ist auch Russe. Von daher ist das jetzt nicht ganz so abwegig. Aber da reden wir jetzt nicht drüber. Franzi, was ist denn jetzt dein Eindruck, nachdem du die Filme geguckt hast, so ganz allgemein? Was ist so in dir drin angeklungen? Was ist so als Gedanke übrig geblieben? Fazit.
Mhm.
Ohne ins Detail zu gehen.
Also ich finde, dass sie von der Ausstattung her unglaublich liebevoll gestaltet sind. Also ich finde, man merkt, dass sich da viel Gedanken gemacht wurde, welche Figur welches Kostüm trägt, dass auch nicht irgendwie zurückgescheut wurde, vielleicht auch mal ungewöhnliche Kostüme zu entwerfen. Und ich finde, dass jede einzelne Figur durch ihr Kostüm und auch wie sie auftritt und welche Stimme sie hat, sehr viel Charakter bekommt. Also jede Figur ist individuell. Außer jetzt vielleicht Prinz und Prinzessin sind halt manchmal so ein bisschen einfach ein Abziehbild. Aber das ist ja oft so. Aber ich finde diese Figuren drumherum, wenn es dann so ein kleines Männchen ist oder, keine Ahnung, irgendwelche lustigen Menschen in Baumkostümen, die werden jetzt nicht krass charakterisiert, aber ich finde nur, dass es sehr abwechslungsreich ist, auch von den Kostümen und der Ausstattung her, dass man das immer alles gut überblicken kann, wer jetzt wer ist und so.
Kann man die noch ganz gut gucken heutzutage? Kann man die mit Kindern immer noch schön zu einer Märchenstunde gucken? Was würdest du sagen? Es geht ja bei uns auch darum, ist das überhaupt was für Kinder, ne?
Mhm.
Aber also man könnte auch sagen, ich gucke das auch mit meinen Studiekolleginnen oder so, das schon, aber Kinder, weiß ich nicht.
Also ich weiß nicht, dadurch, dass sie einfach, die sind halt sehr anders als Filme, die heutzutage so gedreht werden, also sehr langsam, manchmal passiert auch nichts, auch wenig Musik irgendwie. Also es ist jetzt nicht so viel Explosion und hin und her Gewackel und auch es ist einfach ein bisschen ruhiger. Ich weiß nicht, ob Kinder das noch gewohnt sind. Ja, aber sonst, ich weiß nicht, vielleicht könnten die auch über so ein paar Dinge auch lachen. Keine Ahnung. Ich denke immer wieder an diese Bäume, die halt den armen Prinzen da verprügeln oder so. Und ich finde auch, die Hexe ist tatsächlich gruselig. Auch sehr gruselig und gemein. Und
aber nicht
hexisch.
Nur. Ich finde, genau. Die Hexe ist ja bei Federchen Frost ist ja eine meiner Lieblingsfiguren. Da kommen wir nochmal drauf.
Ja.
Ich finde die schon cool und ich mag ja generell Hexen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich finde diese Hexe gerade für Kinder geeignet, weil du kannst dich gruseln und dann wird das aber auch wieder gewendet und ins Positive aufgelöst. Ne? Du kannst auch über die Hexe lachen und es ist nicht mehr ganz so schlimm.
Genau, aber also ich rede ja jetzt viel über den Väterchen Frost-Film. Ich weiß gar nicht, ob jetzt die kühne Recken von Novgorod so ein Kinderfilm ist. Also ich finde, bei Väterchen Frost gibt es halt so viele skurrile Figuren und auch so ein paar Tiere, wo man sich vielleicht so als Kind dran aufhängen kann. Aber ich glaube, bei diesen kühnen Recken ist vielleicht ein bisschen zu trocken.
Ich gebe dir so ein bisschen recht, ein Stück weit. Also ich bin ja sowieso da ein großer, ich bin damit aufgewachsen, viele andere auch. Deswegen sage ich mir immer, warum nicht heutzutage Kindern zeigen. Du hast aber recht, die sind anders geprägt, weil ganz andere Filme eine Rolle spielen in der kindlichen Entwicklung und andere Sehgewohnheiten dadurch angeregt werden oder Erzählweisen. Das ist gar nicht so zu unterschätzen, dieses andere. Aber dennoch, sag ich jetzt einfach mal, guck doch auch mal die alten Filme. Genauso wie eben Zauberer von Oz von 1939 jeder einmal irgendwie gesehen haben sollte. Oder so ein Film wie E.T. aus den 80er Jahren. Kann man auch hier die Federchen Frost ist von 65, ne? Die anderen sind aus den 80er Jahren, die mal angeschaut haben. Darf man ruhig auch mal einen Blick wagen in die alte Zeit, in die alten Filme. Und man darf auch hinterher sagen, jetzt nicht so meins von mir aus. Aber man sollte es zumindest mal gemacht haben und man kann das auch mal mit Kindern machen. Vielleicht sollte man es gemeinsam tun und nicht jetzt einfach, wie du es vielleicht mit einem Disney-Film machen würdest, ich stelle die jetzt mal ab für anderthalb Stunden, weiß ich, dass die da ihren Spaß haben und ich kenne den Film, ist ungefährlich und alles, kriegen die schon hin. Und bei den Filmen würde ich schon sagen auch, naja, kann man schon auch mal zusammen gucken. Kann man aber auch ruhig mal machen. Ich weiß, man wird überschwemmt von neuen Filmen und warum sollte man dann die alten gucken? So eine Frage kann ja auch noch mal aufkommen. Ja, einfach nur, um mal andere Sehgewohnheiten mal abzurufen.
Ja, und vor allem, wenn man halt selbst damit aufgewachsen ist, warum sollte man seinen Kindern das nicht zeigen? Also,
aus Nostalgiegründen ist immer ein guter Grund. Ne?
Ich werde ja später auch, keine Ahnung, König der Löwen meinen Kindern zeigen oder meinen Enkelkindern. Dann sagen die vielleicht auch, ist ja voll langweilig.
Ich will lieber den 3D-Film sehen.
Ja, ich will lieber Virtual Reality-Filme sehen oder so. Da muss ich ja sitzen und zugucken und gar nicht selbst. Also ist ja immer so, ne?
Ja.
Ja.
Wir sprechen auf jeden Fall im Laufe dieses Podcasts noch über du hast schon angedeutet, den anderen russischen Film Kühne Recken von Novgorod. Das ist jetzt vielleicht ein weniger bekannter Film, auch weniger für Kinder geeignet, macht nichts, mit dem fangen wir auch gleich an. Und dann haben wir noch zwei tschechische Filme, die verraten wir noch nicht. Wenn ihr wissen wollt, über welche Filme wir dann noch reden, dann müsst ihr dranbleiben. Wir fangen an, Kühne Recken von Novgorod zu besprechen, ein Film von 1983 aus der Sowjetunion, der damaligen. Ich bin so über die Handlung drüber geschwuppert. Ich würde auch gar nicht so viel verraten. Ich mache das jetzt einfach mal. Weil du musst nachher noch die Abenteuer im Zauberwald zusammenfassen, Franzi. Androhung. Hauptfigur ist Vasili. Das ist der Sohn der Bojarin, also die Oberhäuptin von Novgorod, von einer neu gegründeten Stadt. Die sehen, die Häuschen sehen auch alle so ganz hübsch aus mit frisch geschlagenem Holz und so. Also scheinbar gibt es diese Stadt noch nicht so lange. Und er hat Narrenfreiheit, weil er nun der Sohn von der Oberhäuptin ist, von der Bojarin. Es geht aber allen auf die Nerven, weil er ist so typisch so ein ADHS-Ling, würde ich ja fast sagen. Er hat so Superkräfte und eine unglaublich unschlagbare Art und Weise, alles so an sich abprallen zu lassen und trotzdem alles zu machen, was er will, und hat auch einen unglaublichen Charme dabei. Also er wird schon sehr lustig eingeführt. Ah, es gibt am Anfang noch diese eine Szene, fällt mir gerade ein, wo dieser kultige, nichtchristliche Ritual am Feuer und mit diesen Tänzen und so unterbunden wird. Ich glaube, da ist er auch mit dabei. Das ist wichtig, weil die Ablösung des Nichtchristlichen damit gezeigt wird. Ansonsten sieht man sehr oft in diesem Film auch Kirchen. Russische Basiliken sind das übrigens. Naja, auf jeden Fall sind die Leute in dem Ort in Novgorod ziemlich unglücklich mit ihrem Vasili und versuchen die Bojarin zu überreden, dass mit dem irgendwas passieren muss, und irgendwie wird er auf eine Reise geschickt. Ach, die werden, glaube ich, noch bedroht von den Hunden. Ich wollte es eigentlich kurz machen. Er wird auf eine Reise geschickt über den Dnepr und erlebt dort ein bisschen wie Odysseus ganz viele verschiedene Dinge. Er muss gegen die Hunden kämpfen und befreit dort irgendwelche Prinzessinnen und trifft dann auch noch auf eine Kaiserin von Istanbul, nehme ich mal an, oder Konstantinopel, zu der Zeit noch Byzantinisches Reich, und so weiter und so weiter. Kehrt zurück, hat ganz viel Abenteuer erlebt und ist reifer geworden und ernsthafter auf jeden Fall und kann dann am Ende Novgorod nochmal in einer letzten Schlacht von den Hunden befreien, vielleicht aber auch nicht. Es wird ein bisschen offen gelassen. Zumindest hat er eine Frau gefunden auf seinem ganzen Weg. Und es gibt Schlachten und viele verschiedene Schauplätze. Es ist sehr interessant zu schauen, und ich würde als Fazit, als Zusammenfassung sagen, es ist ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Russland hier erzählt. Und ich hätte so zeitlich gedacht, es ist irgendwann zwischen 500 und 800 von der Zeit her. Hat es so ein bisschen entfernte geschichtliche Bezüge. Und es hat das Gefühl einer Legendengeschichte, so wie Beowulf oder Siegfried. Siegfried kennen wir ja alle in Deutschland. Also, ne, Legenden haben ja immer eben historische Bezüge und sind aber trotzdem Märchen, weil sich was dazu gedacht wurde. Er ist halt hier super stark, zum Beispiel Vasili. Es sind ja Beowulf und Siegfried irgendwie auch. Ja.
Ja.
Aber es ist weniger was für Kinder, ne? Sondern eher schon ein Märchen für Erwachsene.
Ja, also finde ich schon. Weil halt nicht so viele klassische Märchenfiguren, würde ich sagen, drin vorkommen.
Mhm.
Und weil es nicht, also Novgorod gibt es wahrscheinlich nicht, also ist ein,
oder? Das weiß ich nicht.
Ja, keine Ahnung. Ist ja auch, also es ist halt ein Ort, den man vielleicht nicht so kennt. Da könnte man jetzt sagen, ja, so ein bisschen wie das Märchenland, aber es ist halt sehr realistisch, sehr lebensnah. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da so war.
Mhm.
Also, ja, es gab jetzt keine Zauberin oder so, und das einzige Magische ist vielleicht eben, dass er stark ist.
Du meinst aber, also dieses Volk sozusagen, was dort zu sehen ist in Novgorod, weil die halt, die sind ja auch sehr, die haben auch was Lustiges an sich, aber auch was Bockiges, ne? Mhm. So wie die miteinander umgehen, weil Vasili kommt ja dann eben zurück und sagt, wir müssen jetzt alle gegen die Hunden kämpfen, und dann sagen erstmal alle, nee, und wollen ihn ja in seinem eigenen Haus überfallen und festsetzen, damit er halt nicht weiter so einen Blödsinn machen kann. Am Anfang ist er ja auch festgesetzt, ne? Da ist er auch kurz im in so einer Art Gefängnis.
Stimmt, ja.
Also eigentlich ist er bei seiner Mutter zu Hause irgendwo eingesperrt und kann dann auch wieder fliehen. Das ist so ein bisschen halbgewalkt. Mhm. Aber die Leute können ihm und wollen ihm eben auch nicht folgen unbedingt. Ne? Er muss sich da schon erstmal so seinen eigenen Weg schaffen und diese bockigen, nervtötenden Menschen manchmal mit Gewalt und manchmal mit Witz auch überzeugen. So. Er hat da schon ganz schön was zu tun. Und das meine ich ja, das macht die Leute vielleicht nahbarer. Ne? Also sie sind jetzt nicht so ein untergebenes Volk von Anfang an, sondern haben da so ihre eigene Agenda und versuchen die auch durchzusetzen. Ne?
Ja, und dass es vielleicht auch so eine Geschichte aus dem Leben ist, dass da halt jemand ist, der halt irgendwie scheinbar nicht so reinpasst und dann zum Helden wird oder keine Ahnung.
Na, wobei, das ist wieder ganz typisch Heldenreise von Joseph Campbell. Der hat das erstmalig aufgeschrieben und hat ganz viele Mythen und Legenden untersucht und hat alles dann so auf so eine Grundformel zurückführen können. Darauf beruht zum Beispiel ganz viel Storywriting heutzutage, so, ne, diese Regeln, die man unbedingt einhalten soll, beruhen alle sehr viel auf die Heldenreise. Und ich würde das mal so zusammenfassen: Der Held ist oft ein junger Bursche, der aus seinem Umfeld ausziehen muss, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es dann halt wieder Varianten und verschiedene Sachen. Er muss aber raus dort, muss Abenteuer bestehen, das heißt, er muss sich beweisen und in der Fremde lernt er bestimmte Kompetenzen und Skills und Leute und so weiter. Und all diese Erfahrungen nimmt er mit nach Hause und kann dann das, was zu Hause sozusagen mittlerweile tradiert oder vielleicht auch ein bisschen altmodisch ist, mit seinem ganzen Erfahrungsschatz überarbeiten, über das Alte ablösen sozusagen und das Ganze so in eine neue Richtung oder sowas bringen, sich weiterentwickeln. Also das Volk dazu bringen, dass es sich mit dir, mit deinen Erfahrungen, die du gesammelt hast, stellvertretend für das Volk weiterentwickelt. Und das gibt natürlich unglaublich verschiedene Varianten, aber diese Formel, die liegt ganz oft drunter. Und tatsächlich könnte man auch eine psychische Entwicklung als eine Heldenreise ansehen, wenn man möchte. Da gibt es ein tolles Feature auf dem Deutschlandradio, möchte ich an der Stelle mal verweisen. Hat mir gut gefallen, kann man anhören. Ist 2,5 Stunden lang, braucht ein bisschen lange Atem. Über Joseph Campbell und die Heldenreise, ich nenne es hier nochmal. Aber das steckt definitiv hier bei Vassili und den kühnen Recken von Novgorod drin. Mhm. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob man jetzt sagen kann, das ist eine, das könnte so gewesen sein. Also du meinst, das ist so ein Historienschinken oder so, könnte das sein.
Ja.
Irgendwie auch.
Ja, also, naja, also ich finde einfach, weil die Welt halt so realistisch wirkt. Also es ist eben kein verzauberter Wald.
Na, du meinst jetzt, weil sie oft halt einfach dann in Aufnahmen von dem Dnieper oder diese Steininsel, wo sie sich mit diesen Räubern darum ärgern müssen.
Ja.
Und dann auch am Schwarzen Meer am Strand gedreht und so. Das hast du ja keine Kulisse in dem Sinn.
Ja.
Dass das dazu beiträgt.
Ja.
Dass man den Eindruck hat, das könnte alles. Also es fühlt sich echter an. Mhm. Ja.
Ja.
Aber das Dorf selber, finde ich, das ist schon ein schönes Kulissendorf gewesen. Dorf, sage ich. Novgorod, Entschuldigung. In die Stadt. Ich fand immer sehr schön, dass man dann manchmal so die Stadt vom Weiten sieht. Und es ist eigentlich immer nur so ein Streifen am Horizont. Und dann sieht man so diese Türmchen von der Basilika.
Mhm.
Mehr sieht man manchmal nicht, nur so eine Silhouette. Das hat mir auch gut gefallen, so ein Sonnenuntergang. Und immer diese weiten Ebenen über dem Fluss.
Also mir hat eigentlich ganz gut gefallen, es gibt so ein, ich weiß gar nicht wieso, also doch, als er seine Bande oder was auch immer das ist, die kühnen Recken sozusagen zusammenstellen will, ist auch eine Frau dabei tatsächlich, die ganz gut mit Pfeil und Bogen schießen kann, die Xenia. Und die nimmt er dann eben mit, weil sie eben so gut schießen kann. Die wird dann später entführt, aber das sind jetzt Details. Was ich aber dann ein bisschen schade finde, dass es dann im Laufe des Films so ein bisschen verloren geht. Also dass Xenia dann irgendwie nicht mehr so viel zu tun hat, obwohl sie eigentlich so eine gute Bogenschützin ist. Obwohl sie ihn, glaube ich, auch einmal rettet. Da schießt sie irgendwie einen Pfeil und dann, ja, wie auch immer. Ich meine nur, dass da so ein Ansatz von, hier ist auch eine starke Frau, die kämpfen kann, ist. Und dann wird es aber leider nicht so ganz bis zum Ende ausgespielt. Aber das mochte ich eigentlich ganz gerne, dass die Frau da auch mal was zu tun hat.
Ja, also sie kommt dann zum Love Interest von Vasili.
Genau.
Und hat dann nicht mehr viel zu tun, außer schön auszusehen, wie immer. Ja. Leider. ja, aber in den 80er Jahren. Also das ist zumindest ein Ansatz zu erkennen.
Genau.
Und Frauenbild in Russland habe ich, oder der Sowjetunion, habe ich jetzt auch noch nicht so genau in Fokus genommen. Könnte man später nochmal nachholen. Das Frauenbild im sozialistischen Film. gut, an anderer Stelle machen wir das. Ja. Vielleicht mach mal an der Stelle eine Empfehlung. Für wen könnte der Film was sein?
Na, für Menschen, die vielleicht, weiß ich nicht, historische Filme, also mögen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also historisch im doppeldeutigen Sinn.
Ja.
Weil der Film ist alt und hat ein historisches Thema.
Genau.
Und macht aber durchaus Spaß, ne? Die Männer sind alle bärtig und recken und kämpfen.
Ja.
Und man hat mal was ganz anderes. Also ist jetzt nicht so spannend historisch erzählt, ne? Wie aus Hollywood, das nicht, aber ist trotzdem jetzt nicht ganz unangenehm.
Ja.
Mein Mann zum Beispiel war immer sehr beeindruckt von dem Film, aber der hat ihn wahrscheinlich auch als Kind gesehen, nehme ich mal an. Wir reden über osteuropäische, tschechische, russische Märchenfilme und wollen uns mal Elementen widmen aus dem Film Frau Holle. Franzi, du hast mir ja im Vorfeld verraten, dass du ja nicht mal die DEFA-Verfilmung von Frau Holle kennst. Was ich sehr bedauerlich finde, weil es ist ein echt toller Film, der komplett in Kulisse gedreht ist. Und das hat so was ganz Eigenwilliges, Charmantes, ne? Dass man diesen Film komplett unrealistisch eben aussehen lässt durch die Kulisse. Das hat fast schon was, als würde man SchauspielerInnen in einen Zeichentrickfilm hineinstoßen. Also es verschiebt sich so ein bisschen und das hat eine ganz tolle Atmosphäre. Das macht aber nichts. Wir gucken uns trotzdem zwei andere Verfilmungen an. Im Väterchen Frost geht es nicht nur um Frau Holle, eigentlich gar nicht, aber es hat so Elemente drin.
Mhm.
Und ich habe den tschechischen Film Frau Holle nochmal geguckt. Das ist die Verfilmung, wo es auch eine Frau Hippe gibt, die im normalen Märchen jetzt nicht so vorkommt. Ich liebe diesen Film. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsmärchenfilme. Und du hast ihn nicht geschaut. Wir hatten 4 zur Auswahl und das war der, den du dir ausgespart hast. Während ich Väterchen Frost tatsächlich nicht nochmal geguckt habe. Genau, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir die beiden Filme zusammenklitschen lassen. Willst du anfangen, mal kurz bei Väterchen Frost zu erzählen, worum es eigentlich geht?
Ja. Oh.
Ich habe gelesen, es sind viele verschiedene Märchen hier eingeflossen.
Ja, also immer, wenn ich den Film guckte, sah ich Elemente von verschiedenen Märchen, die man kennt. Also die Grundstruktur ist halt, dass es eine Familie gibt, Vater, Mutter, 2 Töchter. Die Mutter ist natürlich eine böse Stiefmutter und ihre Tochter ist hässlich und faul, in Anführungsstrichen. Und die Tochter des Vaters ist wunderschön und fleißig, also eine Patchwork-Familie, würde man heutzutage sagen. Und die schöne Tochter wird eben von der bösen Stiefmutter die ganze Zeit schikaniert, wahrscheinlich weil sie schön ist und fleißig. Und dann gibt es, also genau, die heißt Nastja, die schöne Tochter. Und dann gibt es noch Ivan. Der ist auch schön, das ist sozusagen der Prinz der Geschichte. Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Prinz ist, aber der ist aber auch leider sehr prahlerisch. Hier steht das schöne Wort Prahlhans auf der DVD. Also der geht immer rum und sagt, er ist der Tollste und der Schönste und der Beste. Und der trifft, oh, es ist ganz schwer, weil da so viel drin passiert. Dann gibt es noch so ein kleines Männchen, was mit ihm Verstecken spielt. Das hat so einen riesigen Pilzhut auf.
Wir können versuchen abzukürzen, dass man sagt, halt, das ist halt genau so ein Prahlhans, der muss bestraft werden, wird in
genau,
einen
weil er eben nicht
Bären
ist.
Verwandelt von den ja. Männchen. Da hat man so Elemente, ne, von Brüderchen und Schwesterchen, nee, nicht Brüderchen und Schwesterchen, wie heißt das andere Märchen? Schneeweißchen und Rosenrot, wo du ja auch 2 Schwestern hast und den Bären im Grunde. Dann gibt es ja noch die Hexe Baba Yaga, eine typische russische Märchenfigur mit dem Häuschen, was auf einem Hühnerfuß steht.
Genau, und dann ganz am Ende irgendwann kommt tatsächlich Väterchens Frost mal ins Bild, der ja, glaube ich, immer Schnee auf die Berge zaubert oder Zucker. Keine Ahnung, das wird nicht erklärt. Der nimmt dann Nastja irgendwann mit und dann sucht eben Ivan nach Nastja, weil er sich natürlich bei ihrer ersten Begegnung sofort in sie verliebt hat, unsterblich.
Und sie findet den doof, weil er ein Prallhans ist, übrigens.
Ja, und dann beleidigt er sie irgendwie und dann sucht er sie, um sich bei ihr zu entschuldigen, nachdem er dann nicht mehr ein Bär ist. Also es ist alles ein bisschen kompliziert, ehrlich gesagt. Es passiert sehr viel in dieser Geschichte.
Mhm.
Ja, und was dann am Ende passiert, kann man sich vielleicht denken, aber das werde ich jetzt nicht verraten.
Genau, aber wenn man mal so ganz grob überlegt, also wenn man Frau Holle mit Väterchen Frost ersetzt, dann hätte man hier auf jeden Fall auf der einen Seite diese Frau Holle-Geschichte, ne, weil Nastja kommt ja dann auch zu Väterchen Frost. Und wie heißt die Schwester von ihr? Maruschka? Die kommt, genau, die wird dann, Mafuschka wird von Väterchen Frost ja auch bestraft.
Stimmt, die kommt da auch noch hin.
Genau.
Ja.
Und dann hast du eben auf der anderen Seite noch eben Iwans Geschichte. Iwan übrigens typische russische Märchenfigur, ne? Also eigentlich ist er oft der Bauerntöbel oder der kleine dumme dritte Prinz, aber oft dann eben auch der Held, der
vielleicht
alles
ein bisschen
rockt.
Wie der Hans, der immer in ganz
genau.
vielen Geschichten vorkommt.
Genau, so ein bisschen der russische
heißt
Hans.
Heißt halt Iwan.
Und der hat ja so ein bisschen seine eigene Geschichte zu bestehen. Und wir sind aber Komplettski in einer Märchenwelt. Erzählt wird es auch noch von so einer Märchenerzählerin im Grunde, die man am Anfang und am Ende ja auch sieht, ne, wie sie so einen Fensterladen aufmacht und direkt in die Kamera schaut und uns anspricht und so. Das finde ich sehr schön übrigens. Also das finde ich ein sehr unglaublich schönes Märchenelement.
Ja, ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich sowas, wenn das mit so einem Märchenbuch beginnt oder so, dass ich es eigentlich auch mal ganz gern mag. Und ja, wenn so eine Erzählerin dabei ist, hat man halt sofort irgendwie so Märchen, jetzt kommt ein Märchen im Kopf.
Ja. Schwöre dich schon mal drauf ein. Genau, wir sind aber in einer komplett künstlichen Welt. Wie würdest du die denn beschreiben?
Naja, also es gibt, also ich finde, das kommt halt auch davon, dass eben auch die Kostüme künstlich aussehen natürlich. Also zum Beispiel habe ich ja schon von den von den Baumännern erzählt, das sieht halt aus, als hätten die halt so ein Gummikostüm an. Aber dann gibt es auch so einen Baumstamm, den Nastja die ganze Zeit gießen muss, der total trocken ist. Und dann sagt ihre Stiefmutter ihr, erst wenn Blüten dran wachsen, bist du fertig mit der Arbeit. Das ist halt einfach nur, um sie zu schikanieren. Und dann wachsen da halt auch so Blumen draus, die total plastikkünstlich aussehen. So, ich finde, dadurch kommt das. Und auch der Bart von Väterchen Frost sieht aus, als wäre er aus Watte. Und der Schnee auf den Dächern der Häuser. Also ich glaube, das war auch echter Schnee, aber der auf den Dächern auf jeden Fall sah aus, als wäre es irgendwie Watte oder einfach weiße Decken oder so. Ich finde, dadurch kommt das halt so ein bisschen zustande, dass es alles ein bisschen künstlich einfach aussieht. Und natürlich dieses Bärenkostüm. Ah ja, Ivan im Bärenkostüm sieht auch sehr lustig aus, aber auch sehr künstlich. Aber das finde ich auch sehr beeindruckend. Also es gab wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht so viele Special Effects. Also Computer ja überhaupt nicht. Aber das finde ich dann irgendwie immer lustig zu sehen, wie man sich da früher so ein bisschen beholfen hat, einfach Kostüme geschneidert hat und nicht einfach irgendeinen.
Das ist ein bisschen wie auf dem Theater, ne? Wenn du da kannst
ja,
du auch
genau.
nicht einfach einen Bären hinstellen.
Ja. Keine Ahnung, aber irgendwie im Film finde ich das immer noch lustig. Wahrscheinlich, weil es auf der Theaterbühne ja einfach normal ist.
Es gibt ja noch das singende, klingende Bäumchen, so ein Pendant aus der Bundesrepublik in Märchenfilmen, wo es auch diesen Bären im Kostüm gibt. Den kennst du auch nicht. Aber es muss eine ähnliche Zeit sein, wie hier diese Abenteuer im Zauberwald, Väterchen Frost Geschichte.
Obwohl es auch tatsächlich echte Bären da gibt in dem Film. Also
da gibt es so einen, wird reingeschnitten, ne? So
eine
Aufnahme
von. Und ich glaube, die sind auch tatsächlich dressiert worden. Weil die in einer Szene so Pilze die ganze Zeit wegtragen. Also die kleinen Bären, das sind so, ich glaube, die sind auch aus Holz, tragen die einfach aus dem Bild raus. Also
die Pilze sind aus Holz?
Ja, ich glaube, die sind bestimmt irgendwie dressiert worden.
das ist auf jeden Fall weird. Weil ja. Ich kenne das so aus alten Disney-Filmen, als sie noch so reale Verfilmungen mit Tieren auch gemacht haben. In den 60ern, also ähnliche Zeit, haben die oft dann die Tiere einfach nur so reingeschnitten. Ne? Also du siehst, genau. Da gibt es keine richtige Interaktion. Du hast halt hier das Kindschnitt, da das Tier. Außer mit Lassie und mit Flipper, da konnte man das noch machen.
Ja.
Aber das sind ja
auch genau, das kenne ich natürlich auch, dass man Hunde oder Pferde oder so, kann man ja eigentlich, glaube ich, ganz gut dressieren. Aber dass sie da richtig echte Bären hatten, die irgendwelche Pilze wegtragen, das fand ich irgendwie auch lustig.
Mhm. Ich versuche mal an der Stelle ganz kurz den Film Frau Holle zusammenzufassen, den tschechischen Film. Da gibt es übrigens auch eine italienische Hauptdarstellerin, die Frau Holle spielt, und die Hauptrolle ist ein junger deutscher Schauspieler, damals jung gewesen. Er heißt Tobias Hösel. Also wir haben gerade mal recherchiert, der spielt auch immer noch in so schönen Rosamunde Pilcher Soko Fernsehfilmen mit. Also den gibt es schon noch. Und der spielt hier in der Hauptrolle von Frau Holle. Und dann fragst du dich natürlich, was macht da ein Mann in dieser Geschichte? Das frage ich mich auch im Nachhinein.
Ja.
Aber die Abwandlung von der Geschichte geht halt so, dass man am Anfang eine Zirkusfamilie sieht, die von Frau Hippe mit durch eine Schneelawine getötet werden. Und der Jakob ist der Einzige, der übrig bleibt, ist damals ein ungefähr 3-jähriges Kind oder so. Und dann kommt Frau Holle und sagt, nee, Frau Hippe, so geht das jetzt nicht, den Jakob. Der Jakob, obwohl gerade seine ganze Familie getötet wurde, lacht aber auch die Frau Hippe aus, ne? Das kommt noch dazu. Und dann will die Frau Hippe den auch gar nicht mehr unbedingt mitnehmen. Und Frau Holle nimmt sich ihm an, nimmt ihn mit zu sich in den Himmel. Ich mache Anführungsstriche, weil das ist eher so ein sehr merkwürdiges Haus in den Wolken. Das ist sehr, sehr urig dargestellt mit so großen Bettlagen, auf denen sie dann immer rumhüpft und dann Schnee zaubert. Und es sieht auf jeden Fall, es ist auch Kulisse durchaus, während der Rest des Films in realen Drehorten gedreht wurde. Da hast du so eine Differenz dann. Das ist die reale Welt und da passieren irgendwelche merkwürdigen Dinge, die von Frau Holle irgendwie ausgehen und die sitzt dann da oben in ihrer Fantasy-Welt irgendwo, nicht näher definiert. Und Jakob wächst dann bei Frau Holle auf und guckt dann immer auf die Welt hinunter und verliebt sich dann in ein Mädchen namens Elisabeth, die damals auch noch ein Mädchen ist, und er will natürlich unbedingt zurück und schafft das auch. Und den kurzen Moment, wo er dann irgendwie auf der Erde ist, wächst er dann plötzlich und ist dann so ein 12. Genau, weil im Himmel wird er ja nicht alt. Frau Holle sagt, sehr froh, dass du bei mir bist, wir sterben hier nicht. Und Frau Hippe dann auf der anderen Seite ist ja immer die, die den Tod bringt. Und da gibt es dann auch in Elisabeths Familie die ganz typische Geschichte. Ihr Vater heiratet neu, sie bekommt eine Stiefmutter und eine Stiefschwester. Und das ist halt ungerecht, geht es dazu. Und Jakob kann sich das nicht näher angucken und sagt, so, es reicht jetzt, ich muss jetzt, also Elisabeth wächst natürlich auch, wird dann irgendwann, ist sie dann 16, 17, 18 und sowas und wird halt gestriezt. Und Jakob sagt dann, jetzt reicht's, ich gehe da jetzt runter und kümmere mich um Elisabeth. Ich kann mir das jetzt hier vom Himmel aus nicht angucken, wie die immer so gestriezt wird. Und die beiden verlieben sich dann natürlich ineinander. Und dann kommt es aus Eifersüchteleien zu der berühmten Szene, wo Elisabeth, nicht Marie in dem Fall, im Brunnen landet und auch zu Frau Holle kommt. Und naja, es spinnt sich noch so ein bisschen chaotisch zurecht. Also Chaos in den Filmen, in den russischen, tschechischen, ist irgendwie auch so ein Thema. Am Ende wird alles gut. Also der gravierende Unterschied ist hier wenig Kulisse tatsächlich. Und diese Figur des Jakob, der da eben mit eingeführt wird, die ich als Kind, ich liebe diesen Film wirklich total. Der hat eine ganz tolle Stimmung. Frau Holle ist super, ist eine super Frau Holle. Ich mag die in der DEFA-Verfilmung auch, aber das ist die beste Frau Holle, die es gibt. Und keine Ahnung, ob ich als kleines Mädchen Elisabeth mehr mochte als Identifikationsfigur oder Jakob. Aber jetzt, nachdem ich den nach langer, langer Zeit wiedergesehen habe, fand ich es erstmal merkwürdig, dass man eben da so eine männliche Hauptfigur reinsetzt, um die sich alles dreht letztendlich. Mhm. Ja. Und Elisabeth verliebt sich natürlich in ihn und so.
Natürlich.
Naja, natürlich. Er ist aber auch, ne, ist auch so ein Hans im Glück. Mhm. Ne? Er ist so lebensfroh und alles, was er anpackt, gelingt ihm. Und er lacht halt den Tod aus, die Frau Hippe. Und ist schon ein charmanter Boy.
Aber auch ganz schön darker Anfang irgendwie, dass erstmal alle sterben, finde ich.
Ja.
Aber muss man sich auch mal trauen, so ein Märchen so einzuleiten.
Definitiv. Das ist total crazy. Es gibt dann später auch nochmal so eine Wolfsszene, wo Jakob von Wölfen zerrissen werden soll, aber er managt natürlich diese Situation. Also da gibt es schon nochmal so ein paar Szenen, die so ein bisschen ans Gemüt gehen, aber der Film hat so eine positive Grundstimmung und hat auch so poetische Elemente drin, eben mit diesem, das sieht so schön aus mit diesem riesigen Bettlaken, wenn die da drauf rumspringen und den Schnee machen. Das, oder eben die Elisabeth spielt auf der Flöte und so, dann wird einem das Herz wirklich auch leicht. Und ich glaube, dass das im Nachgang auch das Schöne dran ist. Ich meine, Frau Holle ist ja eh immer so ein Zwischenreich, ne? Eigentlich müsste Maria tot sein, wenn sie in den Brunnen fällt. Und Frau Holle gibt ihr eine zweite Chance sozusagen und lässt sie ja auch zurückkehren in die reale Welt. Ne? Also man sagt immer, Frau Holle steht eigentlich schon an der Schwelle zwischen lebendiger Welt und toter Welt. Das ist schon auch ihre Rolle. Väterchen Frost jetzt bei der anderen Verfilmung hat ja auch, also wenn du an das Eiszepter gerätst von Väterchen Frost, dann erstarrst du ja auch, was Nastja passiert. Ne? Mhm. Also es ist auch so eine Schwelle. Der Winter, der Kälte und Eis bringt, lässt ja auch alles quasi in Schlaf verfallen oder einfrieren. Dann hast du so verschiedene Elemente drin. Ich finde es aber schön umgesetzt in dem Film, weil du eben damit irgendwie so ein bisschen spielerisch eben auch mit dem Tod umgehst und ein bisschen den Schrecken nimmst auch. Ich mochte das schon gerne, dass man halt sich da auch als Kind mal so ein bisschen mit auseinandersetzt, aber auf eine nette Weise. Mhm. Also schon eine Mischung aus ernsten und sehr, sehr leichten Tönen, würde ich hier sagen, in diesem Film. Während der Väterchen Frost eher wirklich so ein sich direkt am Märchen, an Kinder auch richtet und halt eher so das Lustige in den Vordergrund stellt, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Also ich würde schon sagen, die Hexe ist schon ein bisschen gruselig, aber ja, es gibt
die
schon,
Hexe?
Also das wird ja dann schon immer wieder mit Szenen aufgelöst, wo man dann auch lachen kann drüber.
Aber Hexe Baba Yaga und die Frau Hippe. Frau Hippe ist auch ist eine alte Frau, die aber manchmal auch als junge Frau auftreten kann. Aber so als alte Frau mit ihrer Sense hat sie ja schon so Ähnlichkeiten auch mit Baba Yaga. Ich mag, weißt du, warum ich Baba Yaga immer total mag? Weil die ist ja so total frech. So, die will ja auch Ivan überhaupt gar nicht helfen und will den irgendwie loswerden und am Ende sogar töten. Aber es gelingt ja alles nicht. Und sie hat so ihre ganz eigene Agenda und ist mal schlecht gelaunt. Irgendwie, ich mag diese als Hexe.
Ja. Ja, ich glaube, die will einfach ihre Ruhe haben oder was weiß ich, was sie will. Vielleicht auch Anarchie.
Und ja.
Ja. Dann will sie halt irgendwie alle überlisten und wird dann am Ende aber trotzdem selbst überlistet.
Genau.
Ja.
Geht nicht gut aus am Ende. Deswegen lebt sie am Rande des Waldes in einem Haus, was auf dem Hühnerbein steht und sich immer wegdreht von einem.
Ja.
Ja, zusammenfassend würde ich sagen, also was echt cool ist an diesen beiden Filmen, ist, dass du so Orte hast, ne, so zum Entdecken, die man jetzt vielleicht tatsächlich aus zeitaktuellen Filmen gar nicht mehr kennt. Ne? Also wie eben dieses Haus der Baba Yaga. Aber eben auch ich liebe dieses riesige Bettlaken, was eben manchmal auch zu einem Ballon zusammen geknotet wird und einen fliegen lässt. So, das sind so träumerische Elemente halt auch drin. Ne? Wo ich sage, das vermisse ich ein bisschen aus dem zeitaktuellen Film. Ich meine, jetzt kommt Wicked, kommt nochmal zur Filmarena als Fantasy-Film. Der hat ja auch tolle Kulisse. So kann man ja eigentlich nicht meckern.
Mhm.
Tiere, die sprechen übrigens auch.
Ja. Ja, und
Könnte es mehr geben, solche Filme?
Ja, also ich glaube generell Fantasy-Filme, die sich auch vielleicht. Also bei Wicked ist es ja auch so, dass Dinge, die es schon gibt, zum Beispiel die Züge oder so, einfach nochmal anders designt werden und dann sehen sie schon ein bisschen fantastischer aus, sozusagen.
Wobei du halt hier jetzt zum Beispiel ne, bei Recken von Novgorod und auch bei der Frau Holle-Verfilmung, ich schon alleine dieses dörfliche Leben mit den Holzhäusern schon ganz toll finde als Kulisse. Mhm. Das reicht mir manchmal schon.
Ja, also manchmal muss man einfach nur ein Material verändern und dann sieht es schon anders aus. Also keine Steinhäuser oder Beton, sondern eher Hütten aus Holz, ja.
Wir haben noch einen Film übrig, über den wir sprechen wollen. Um welchen Film handelt es sich? Es ist nicht Die kleine Meerjungfrau, das sehr bekannte tschechische Märchen. Und ach, verdammt, es ist auch nicht Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Der tschechische Märchenfilm, den vermutlich alle da draußen kennen.
Mhm.
Wir haben uns für einen anderen entschieden. Ich habe das mit Absicht gemacht, weil tatsächlich die Hauptdarstellerin aus beiden genannten Filmen dort auch mit dabei ist. Und auch der Prinz aus Aschenbrödel.
Mhm.
Der Film heißt Der dritte Prinz.
Ja.
Es könnte sein, dass ihr den da draußen auf dem ZDF auch schon mal gesehen habt.
Also ich kannte den nicht.
Du kannst.
Habe ich noch nie von gehört vorher.
Aber wie gesagt, Libuse Safrankova und Pavel Dravnicek heißt er. Das sind die beiden von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, sind dort auch zu sehen. Sogar in Doppelrollen. Das ist mal was ganz Interessantes.
Ja.
Also man kriegt richtig viel von den beiden, wenn man in die verliebt ist. Und wenn man mal was anderes gucken möchte, außer Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, kann ich den Film stark empfehlen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wir müssen den Mikro zusammenfassen.
Okay. Ja, also es fängt damit an, dass ein Prinz loszieht, man weiß nicht wohin und nicht mehr zurückkehrt und die Mutter dann ganz traurig ist, dass ihr Sohn weg ist und gerne noch Kinder haben würde, damit sie nicht so allein ist. Und dann trifft sie auf eine Gauklerin und die sagt, wenn sie einen bestimmten Fisch fängt und ein bestimmtes Ritual macht, also keine Ahnung, der Kopf wird vom Hund gefressen, die Gräten von dem, das Wasser von dem, kann ich jetzt nicht mehr so ganz, dann wird sie Glück ereilen. Und wenn sie 3 Jahre wartet, dann kommt ihr Sohn zurück. Und dann macht die Frau das natürlich und dann bekommt sie eben Zwillinge. Und tatsächlich kriegt auch das Pferd 2 Fohlen und der Hund kriegt 2 Kinder, also es gibt sozusagen 3 Zwillingspaare in dieser Familie. Und die beiden Zwillingssöhne, die wachsen auch ganz schnell. Die brauchen nämlich nur 3 Jahre, bis sie erwachsen sind.
Ja, nicht nur erwachsen, die sehen dann auch schon gleich aus wie 30, finde ich.
Genau. Und dann sind sie natürlich auch schon wieder im heiratsfähigen Alter. Und da wird halt denen immer verschiedene Bilder von Mädchen gezeigt, die halt gerade von irgendwelchen Prinzessinnen, die halt gerade frei sind zum Heiraten. Und der eine Bruder verliebt sich dann unsterblich in ein Bild von einer Prinzessin, in die sich aber sein großer Bruder auch schon verliebt hat. Also der ist halt schon losgegangen und wollte, das ist nämlich die Prinzessin vom Diamantberg, genau. Und die wollte schon der große Bruder erobern und ist dann eben nicht zurückgekehrt. Und dann sagt der Vater, nein, das machst du auf keinen Fall. Der Prinz macht es natürlich dann doch und trifft die Prinzessin auch und verschwindet auch im Diamantberg. Und dann muss der kleine Bruder.
Naja, ne, der Zwillingsbruder.
Ja, genau, also der dritte
der
Bruder.
Der
dritte Prinz. Der Zwillingsbruder zieht dann los, um seinen Bruder zu retten. Dann gibt es noch Verwechslungen und ja, am Ende ein Happy End.
3 Aufgaben, die er erledigen muss, was er natürlich tut, weil er der Prinzessin nicht verfallen ist und hinter das Geheimnis kommt.
Ja.
Und relativ clever und auch durchdacht, ne, und nicht so emotional getrieben an die Sachen rangeht, würde ich jetzt mal interpretieren an der Stelle. Genau, deswegen kann er die Prinzessin, die auch eine Zwillingsschwester hat, überlisten.
Genau.
Die treiben nämlich ein bisschen ihr doppeltes Spiel, aber eigentlich sind sie auch ein bisschen depressiv, weil es kommt heraus, dass so ihre Eltern auch nicht mehr leben und warum auch immer die Prinzen im Felsen gefangen werden, das Geheimnis wird ja auch nicht herausgefunden, aber sie sind so traurig, ne, dass irgendwie alles nicht so richtig läuft in ihrem Diamanten-Felsenreich. Das finde ich wiederum sehr schön. Ein sehr schöner Ort ist im Elbsandsteingebirge gedreht und sie reiten da ganz oft durch diese in nadelartigen Felsenschluchten hindurch.
Ja, also
das sieht sehr toll aus.
Die Pferde haben sehr viel zu tun in dem Film. Immer durch so enge Gassen und irgendwie Berge hoch und runter und durchs Wasser und krass.
Ja. Einmal hin und einmal her und genau.
Ja.
Übrigens ist so generell eine Bewegung, die ich bei allen Filmen, allen vier Filmen gesehen habe, dass es manchmal eben nicht dieser Erzählbogen ist, der ganz typische, ne, diese Fünf-Akter-Struktur, sondern dass viel mehr meandert wird. Also dass Dinge mal in die eine Richtung gehen, dann wieder zurück und dann passiert plötzlich was und es ist nicht unbedingt geklärt, warum das jetzt passiert. Es gibt nicht unbedingt immer Gründe. Muss es in Märchen übrigens ja auch nicht geben. Aber eben diese Hin- und Her-Bewegung, dieses Sprunghafte, dieses, ich weiß jetzt gar nicht so genau, warum, weshalb, weswegen das hier gerade passiert. Habe ich irgendwas verpasst?
Mhm.
Damit spielt, finde ich, aber der dritte Prinz mit Absicht, um dieses Vexierspiel oder Verwirrspiel so ein bisschen in den Vordergrund auch zu bringen. Ne? Also man soll als Zuschauer auch da ein bisschen durcheinander gebracht werden. Und ja.
Ja, ich war auch manchmal ein bisschen durcheinander.
Mhm.
Hab mich dann gefragt, warum machen die das denn jetzt und warum reden sie da nicht drüber und wo kommt das jetzt auf einmal her und wieso ist er jetzt in dem Berg gefangen und ja.
Das Spannende ist, dass es bei dem dritten Prinzen meiner Meinung nach auch eine Erzählfigur gibt, die wir leider nicht sehen, oder? Es gibt nur einen, der immer ein bisschen erzählt, aber der weiß aber auch nicht mehr.
Ja, genau. Also es ist jetzt kein allwissender Erzähler. Also der sagt zwar, es gibt zwei Prinzessinnen, aber das weiß niemand. Aber halt einfach eigentlich nur so, naja, der kommentiert halt nur so ein bisschen, ja, aber auch nicht so komplett, also es ist irgendwie ganz seltsam.
Ich weiß nicht, ob wir noch wahnsinnig viel über den Film erzählen wollen. Vielleicht können wir das auslagern.
Nö, also ich fand ihn ganz cool. Er hat mir am besten gefallen von den allen.
Du hast aber Frau Holle nicht gesehen.
Ja, das stimmt.
Das solltest du dringlich nachholen. Das ist eine ganz, ganz zauberhafte Frau Holle-Verfilmung. Kann man überhaupt nicht besser machen, meiner Meinung nach.
Ja. Ja.
Auch wenn er so ein bisschen hin und her meandert, ich finde das ja gerade sehr schön. Also ich verliere mich auch gerne mal in so Filmen und brauche nicht immer so diese On-Top-Handlung. Ich habe das auch gemerkt, ne? Wenn man nebenbei noch so ein bisschen Handy datteln will oder sowas, dann ist so eine Fünf-Akt-Struktur mit Höhepunkt und tralala und alles, es reiht sich logisch ein, sehr sinnvoll, weil da kann man nämlich mit einer halben Gehirnzelle abschalten. Bei diesen Filmen geht das eben schwieriger, weil man da oft Dinge verpasst, die über Bild erzählt werden. Auch über Töne und so und das Zusammenwirken von allem und ich das ja gerade die Stärke daran finde und immer denke, man sollte wieder verstärkt solche Sachen schauen, um halt wieder in diesen Modus zurückzukommen, des aktiveren Schauens.
Ja.
So. Und sich verzaubern lassen dabei, auf andere Wege, als immer nur so Shishi und Zauberstab und Pling Pling.
Ja.
War das schon unser Fazit etwa? Ein ganz kurzes diesmal.
Ja.
Das Schwierige ist bei den Filmen, ich fasse nochmal zusammen, Kühne Recken von Novgorod, Der dritte Prinz, Frau Holle aus dem Jahr 1985 aus der Tschechoslowakei und Abenteuer im Zauberwald oder auch wahlweise Federchen Frost genannt, kann man jetzt nicht unbedingt im Streamingdienst anschauen, da braucht man schon mal eine DVD.
Ja, aber ich finde, man sollte mal die Erfahrung gemacht haben. Also kann man schon mal machen, weil es sind halt sehr ungewöhnlich, aber irgendwie, ja, mal in eine andere Welt einzutauchen, ist eigentlich ganz cool.
Ich weiß es nicht so genau, aber vielleicht findet ihr die in der Sapper-Bibliothek zum Ausleihen. Ich sag auch zum 10.000. Mal dicke Empfehlung. Ich bleib dabei. Und deswegen gucken wir jetzt als Allernächstes eine Hollywood-Verfilmung.
Ja.
Um einmal einen krassen Bruch wieder reinzubringen. Wobei, wir hatten ja letztes Mal die Legende von Ochi geguckt. Das war ja so schon ein Hollywood-Film oder eigentlich nicht wirklich, weil es war ein Arthouse-Film, nicht High-End produziert, der in Richtung Osteuropa kippt.
Mhm.
Deswegen fand ich das spannend, jetzt mal die osteuropäischen Filme zu gucken. Und wir gucken jetzt Stardust im Original oder Sternwanderer auf Deutsch. Eine schöne, fetzige Hollywood-Produktion. Fantasy-Film der Fantasy-Filme.
Ja.
Okay, dann bis in 4 Wochen, würde ich mal sagen. Tschüss.
Tschüss.